Wir wollen heute Morgen miteinander einen Text aufschlagen aus den Psalmen und dabei betrachten wir uns eine Person, nämlich den Psalmdichter, der heißt Asaf. Und der hat in einer Zeit gelebt, wo er durch viele Nöte auch ging. Von denen Nöte berichtet er uns in diesem 77. Psalm, den wir miteinander aufschlagen wollen. Den 77. Psalm. Wir haben ja begonnen, miteinander große Glaubensworte der Bibel uns anzusehen. Und hier in diesem 77. Psalm haben wir so ein großes Glaubenswort. Wenngleich der Glaube als solcher, als Wort nicht vorkommt in der Weise, so haben wir doch die, ja, ich möchte es mal sagen, das Glaubensleben von dem Asaf vor uns. Und der Asaf zeigt uns in diesem Psalm, wie er lebt, wenn um ihn herum eine große Dürre herrscht, wie er sein Glaube bewahrt hat. Und wir für uns müssen ja auch unseren Glauben bewahren und dürfen von daher mitlesen. Schlagt eure Bibel mit auf und lest mit, damit ihr es verfolgen könnt. Darum geht es heute Morgen. Ich möchte zuallererst mit uns gemeinsam diesen ganzen Psalm lesen. Es sind 21 Verse und wir werden den ganzen Psalm dran nehmen. Nicht Vers für Vers, aber vom Inhalt her werden wir ihn dran nehmen. Und von daher muss ich und darf ich aber auch diesen Psalm euch vorlesen. Also, beginnen wir damit. Vers 1, Psalm 77. Da haben wir die Überschrift. Dem Vorsänger für Jedutun, jemand, der auch mit dem Chor gesungen hat als Sänger, ein Psalm Asafs, auch einer der Sänger, die im Haus des Herrn in der Zeit Davids dort dem Herrn gedient habe. Ich rufe zu Gott und will schreien. Zu Gott rufe ich und er wolle auf mich hören. Zur Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist bei Nacht ausgestreckt und ermüdet nicht. Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Denke ich an Gott, so muss ich seufzen. Sinne ich nach, so ermattet mein Geist. Du lässt meine Augenlider offen. Ich werfe mich hin und her und kann nicht reden. Ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit. Ich gedenke an mein Saitenspiel in der Nacht. Ich sinne in meinem Herzen nach und es forscht mein Geist. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist's denn ganz und gar aus mit seiner Gnade? Und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein? Und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Und ich sage, ich will das erleiden. Schlachter übersetzt dann hier die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Oder Luther übersetzt, die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern. Es ist gar nicht einfach hier exakt wiederzugeben, auch vom Hebräischen her, die Septuaginta und alles, was nun exakter Text ist. Aber wir bemerken, dass es für den Asaf gar nicht einfach ist, mit allem umzugehen, was Gott in sein Leben hineingebracht hat. Vielleicht ist hier schon durchaus, wie Luther übersetzt hat, eine Hoffnung zu sehen. Die Rechte des Höchsten kann alles ändern. Ich lese weiter ab Vers 12. Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit. Und ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten. O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du, o Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Als dich, o Gott, die Wasser sahen, als dich die Wasser sahen, da brausten sie, ja, das Meer wurde aufgeregt, die Wolken gossen Wasser aus, es donnerte im Gewölk und deine Pfeile fuhren daher, deine Donnerstimme erschallte im Wirbelwind, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und zitterte. Dein Weg führte durch das Meer. Er beschreibt jetzt die Erlösung Israels aus Ägypten, die Befreiung. Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Ich möchte am Anfang noch mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr, wir kommen zu dir. Wir haben dein Wort gehört und wir wollen dir danken für dein Wort. Aber wir bekennen dir auch heute Morgen, dass wir dein Wort zu hören und es aufzunehmen und daraus zu lernen, dass wir es damit schwer haben. Und deswegen wollen wir dich bitten um die Hilfe und Leitung durch deinen Geist, dass du uns in deine Wahrheit leitest, dass du redest, dass du wirkst an unseren Herzen, dass du dieses Wort uns einprägst, dass nicht in einer Stunde der Bösewicht es uns wegnehmen kann und wir es gar nicht einmal merken. Ach Herr, es ist dein Wort, welches uns allein zu verändern vermag. Es ist dein Wort und dein Geist. Diese Veränderung wünschen wir für uns. Wir wollen weiter wachsen. Wir wollen dich erkennen. Wir brauchen deine Rettung. Wir können uns nicht selbst retten. Herr, wir bitten dich, hilf uns und komme in unsere Mitte. Lass uns deine Gegenwart offenbar werden. Ergreife uns ganz und gar. Und verändere du uns. Schenke Gnade zum Hören, wie auch zum Reden. Amen. Was machen wir eigentlich, wenn wir in der Bibel lesen und wir stoßen dann in der Psalme auf diesem Psalm 77 und wir lesen in der Überschrift ein Psalm Asafs. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man liest einfach den Psalm durch und dann ist dieser Asaf eben der Psalmdichter gewesen. Wir wissen nichts von ihm. Es wird uns ja hier in diesem Psalm nicht erklärt, wer er genau ist und was er für einen Beruf hat. Wir können vielleicht etwas erahnen aus diesem Psalm. Aber um mehr zu erfahren, müssen wir in der Bibel nachschlagen, wo dieser Name noch einmal vorkommt. Der kommt vor. Und wenn ihr eine Konkordanz besitzt, macht ihr das auch. Man kann übrigens auch Konkordanz besitzen und es nicht machen. Ich weiß nicht, manche von euch haben eine Konkordanz gekauft oder besitzen eine schon seit vielen Jahren und sie lesen die Bibel, aber sie verwenden sie gar nicht. Sie lesen von einem Asaf, aber es ist unter Umständen gar nicht für sie so interessant, wer dieser Asaf ist. Aber ich möchte euch sagen, die Bibel wird nur interessant, wenn wir uns wirklich auch damit beschäftigen und wenn wir uns diese Menschen, die uns vorgestellt werden, im Zusammenhang der Bibel dann auch näher betrachten. Und wir müssen wissen, wer dieser Asaf ist, um ihn besser verstehen zu können. Wenn ihr jetzt jemand antrefft, der in großer Not ist, dann sagt er nicht einfach, es ist mir im Grunde genommen ganz egal, wer du bist. Sondern ihr wollt schon wissen, was ist deine Not und woher kommst du eigentlich und wie heißt du und was machst du und was hat dich in diese Not gebracht? Und so müssen wir es auch bei dem Asaf machen. Und der Asaf, der kommt, wie gesagt, in der Bibel vor und wir wollen in der ersten paar Minuten von dieser Predigt uns kurz mit ihm etwas beschäftigen, damit wir es nachvollziehen können, wer er ist und was er auch getan hat. Im ersten Chroniksbuch kommt im 6. Kapitel die Schilderung, dass der David, Kapitel 6, Vers 16, für den Gesang im Haus des Herrn Menschen bestimmt hat. Und da kommt im Vers 24 eben dieser Asaf vor und sein Bruder Asaf. Der Asaf war einer der Sänger im Hause des Herrn. Und er war sogar jemand, der im Neuen Testament uns als Prophet, als Seher vorgestellt wird. Habt ihr das gewusst? Im Matthäusevangelium, im 13. Kapitel, wird ein Psalm von ihm zitiert, von diesem Asaf, Matthäus 13, Vers 35. Und da steht eben als Einleitung zu diesem Zitat, Matthäus 13, Vers 35, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Ich will meinen Mund zu Gleichnisreden öffnen. Das ist der Psalm 78, auch vom Asaf. Ich will verkünden, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Asaf war ein Prophet. Im 1. Chroniksbuch, Kapitel 25, Vers 1, wird er uns als jemand vorgestellt, der weissagte. 2. Chronik 29, Vers 30, als ein Seher. Ich sage euch das nur, damit ihr begreift, dass es ein Bild gibt, die Bibel gibt uns ein Bild von dem Asaf. Manches Mal kann es einem so ergehen, dass die Bibel, wenn man sie liest, ein langweiliges Buch für einen darstellt. Nicht, weil es wirklich langweilig wäre, das Buch, sondern weil wir uns nicht die Mühe machen, uns das Bild zu betrachten. Es gibt wirklich langweilige Bücher. Ich habe in den vergangenen Jahrzehnten manche langweilige Bücher gelesen, aber die Bibel ist kein langweiliges Buch. Und doch müssen wir uns die Mühe machen, sie wirklich zu lesen. Und auch aus einem ganz bestimmten Grund. Und der ist der folgende: Jeder Einzelne, der hier sitzt und zu dem Herrn Jesus Christus gehört, wird in genau solche Zeiten kommen, wie der Asaf. In Zeiten, wo er in sich und um sich herum große Dürre empfindet. Wo er sagt, wie lange noch? Wie lange noch? Und wenn ich dann nur so ein oberflächliches Bild habe, wenn ich mir keine Mühe mache, die Bibel wirklich zu lesen und wirklich darüber nachzudenken, dann kann ich den Ausweg, der hier mir geschildert wird, für meine Seele, für mein Herz, nicht so verstehe und begreife und erkenne, wie ich es sollte. Es ist ein Erlösungsbuch, die Bibel. Ein Buch, welches das Evangelium und den Herrn Jesus Christus uns vor Augen stellt. Und auch hier finden wir den Weg der Erlösung vorgezeichnet. Für mein Herz, für meine Seele, wenn ich in genau solch einer Not bin. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir genau hinschauen. Dass wir, wenn wir so einen Psalm lesen, Psalm 73 bis Psalm 83 sind von Asaf, dass wir uns die Mühe machen, vorher zu schauen, wer ist dieser Asaf? Was ist sein Leben gewesen? Was berichtet die Bibel uns über Asaf? Es gibt Bibellexika, es gibt Kommentare, es gibt so vieles, was Gott uns heute gegeben hat, was ihr haben könnt für euch. Ihr müsst es nutzen. Es ist Gnade, dass wir es haben dürfen. Aber ein Buch, was nur im Schrank steht und nicht hervorgeholt wird, hilft mir nichts. Ihr kennt das berühmte Beispiel, die Bibel. Jemand kommt nun eben auch in das Haus eines anderen und sieht diese Bibel aus dem Schrank und sie ist verstaubt, sodass man auf den Staub der Bibel schreiben kann, verdammt, verurteilt, verloren. Dieser Mensch hat nie wirklich das Wort Gottes für sich gebraucht. Er hat es dastehen gehabt, aber es verstaubt. Wie viel eurer Bücher verstaube? Wie viel eurer Bücher, die ihr zu Hause habt, verstaube? Wie viel Bücher, die ich in meinem Bücherschrank habe, verstaube? Überlegen wir uns das. Verwenden wir das, was Gott uns gibt. Aber ich möchte hier zu meiner Botschaft kommen, zu diesem Asaf, und möchte uns so ein kleines bisschen zuallererst von seiner Not berichten. Wir können nicht alles uns ansehen, aber wir wollen ganz bestimmte Punkte uns betrachten. Wir wollen dann auch die Medizin hier, die er uns auch schildert, genau ansehen. Und wir wollen dann am Ende seine Heilung, seine zurückgekehrte Zuversicht uns betrachten. Aber schauen wir zuallererst einmal uns an, wie er uns seine Not schildert. Er spricht über diese Not. Er spricht davon, dass er schreit. Wenn man schreit, ist man in großer Not. Und genau das macht er. In Vers 2 sagt er uns, ich rufe zu Gott, ich will schreien. Zu Gott rufe ich. Und er wolle auf mich hören. Zur Zeit meiner Not, das sind tiefe innerliche Schmerzen, von denen er hier schreibt, suche ich den Herrn. Meine Hand ist bei Nacht ausgestreckt und ermüdet nicht. Und dann kommt ein merkwürdiger Satz, meine Seele will sich nicht trösten lassen. Wisst ihr, dass der Widersacher uns in Situationen, wo wir in Not sind, ganz häufig begegnet und uns dann also Dinge vorhält und sagt, das gebe ich dir, damit tröste ich dich. Und dann hält er uns alles vor, was diese Welt zu bieten hat. Das hat er beim Herrn Jesus ja auch gemacht. Es gibt so viele Dinge, mit denen man sich trösten kann in seinem Leben. Wirklich, wo man auch so ein bisschen die Zeit vergessen kann. Nicht? Guckt man Fernsehen, macht man ein Computerspiel, liest man irgendwo ein Buch, einen Roman, tut man irgendwo irgendeinem Hobby nachgehen oder versinkt man in seiner Arbeit und hat gar nicht mehr für irgendwas anderes Zeit. Man kann sich in diesem Leben wirklich trösten. Und es ist so, dass der Widersacher das als großes Ziel auf seine Fahne geschrieben hat, für alle, die er mit sich in den Abgrund ins Verderben ziehen möchte. Ich möchte nicht, dass sie auf die Idee kommen, wirklich Gott zu suchen. Ich möchte sie mit was anderem trösten. Und ich habe wunderbare Angebote in meinem Kasten, wo ich also rausholen kann, in meinem Verkaufswagen, da kann ich ihnen alles Mögliche anbieten. Ganz viele lassen sich von dem verführen. Glaubt ihr, dass der Widersacher nicht in unserer eigenen Mitte genau das tut, in unserem eigenen Leben genau das wirken möchte? Nur weil ihr jetzt hier sitzt, weil ich jetzt hier bin und ihr hier seid, weil wir eine Gemeinde sind, glaubt ihr, weil ihr vielleicht getauft seid oder weil ihr irgendein Bekenntnis auf euren Lippen habt, dass der Satan nicht versuchen wird, euch fortwährend mit seinem Trost davon abzuhalten, den wirklichen Trost zu bekommen? Er macht es erfolgreich in meinem Leben und in deinem Leben. Wenn wir so über die Woche so quasi jetzt zurückblicken, dann sehen wir 7 mal 24 Stunden. Das sind also 168 Stunden. Wir sehen Zeit und Möglichkeit, Gott zu suchen. Und jeder von euch kann für sich jetzt summieren, zusammenrechnen, wie viel Zeit er wirklich sich genommen hat, Gott zu suchen. Und wie effektiv der Widersacher euch abgehalten hat, den Herrn Jesus zu suchen. Ist es nicht beschämend, dass er das so gut schafft? Dass er uns so leicht abbringen kann, ihn zu suchen? Bei manchen reicht es einfach, ich gebe ihm Arbeit, davon halte ich ihn ab, in den Gottesdienst zu gehen, in die Bibelstunde zu gehen. Das reicht vollkommen aus bei manchen Menschen. Ich muss arbeiten. Ich kann nicht in die Bibelstunde, ich kann nicht in den Gottesdienst gehen. Das ist einfach nicht möglich. Das reicht wirklich bei manchen aus. Bei manchen reicht die Arbeit vollkommen aus, dass sie also ganz weggebracht werde vom Herrn, von seinem Wort, von seiner Gemeinde, von allem, was Jesus liebt. Der Asaf sagt aber hier, meine Seele will sich nicht trösten lassen. Deswegen habe ich das extra uns auch vorgelesen. Er möchte keinen billigen Trost. Er möchte nicht einfach nur so ein kleines bisschen, wenn er also jetzt an sein eigenes Leben denkt, eine kurze Erleichterung. So quasi, dass es ihm wieder ein bisschen besser geht. Und das begreife ich nur, wenn ich den Asaf wirklich auch verfolgt habe in der Bibel. Er lebt und wohnt im Haus des Herrn, nicht fortwährend, aber ganz lange Zeit während des Tages. Und er hat die Gottesdienste geschaut und war dabei, als nun das Haus des Herrn unter Salomo eingeweiht wurde und die Herrlichkeit des Herrn eingezogen ist. Das hat er wahrgenommen, hat er gesehen. Und weil er die Herrlichkeit des Herrn wahrgenommen hat, möchte er keinen anderen Trost mehr haben. Das können nur jetzt hier in diesem Raum die verstehen, die wirklich die Herrlichkeit des Herrn gesehen habe, die wiedergeboren sind, die durch den Heiligen Geist zu Jesus Christus gebracht worden sind und ihm vertrauen. Durch seine Gnade. Alle anderen wissen gar nicht, wovon ich rede. Aber wenn ich die Herrlichkeit des Herrn geschaut habe, möchte ich mich von nichts anderem mehr trösten lassen, als allein von seiner Herrlichkeit, von seiner Größe, von seinem Werk, von ihm selbst. Ich möchte von ihm getröstet werden. In einer Not, wenn ein Mensch sich in einer Not befindet, kann man ganz gut verfolgen, wem er gehört. Vor ihm sind zwei Türen. Meine Illustration, die eine, auf der steht Welt, auf der andere steht Jesus Christus. Wenn er zu Jesus gehört, wird er Trost bei Jesus suchen. Gehört er zu der Welt, wird er Trost in dieser Welt suchen. Jesus ist für ihn kein Trost. Er kommt nicht auf die Idee, heute war ein ganz schlimmer, schlechter, ein fürchterlicher Tag. Jetzt möchte ich die Bibel aufschlagen. Er setzt sich irgendwo hin, lässt sich berieseln. Er macht da sein Herz dann voll damit, mit den Angelegenheiten, wo er Trost davon bekommen möchte. Manchmal geht es uns als Kinder Gottes genau so, dass wir noch gar nicht gelernt haben, wo wir uns nicht trösten können und wo wir wirklich Trost finden können. Aus dem Grund ist diese Aussage des Asafs, meine Seele will sich nicht trösten lassen, eine so wichtige. Er möchte nicht irgendein billiger Trost haben. Wisst ihr, dass der Widersacher die Gemeinde Jesu genau damit heute angreift? Ich gebe euch mitten in eurem Gottesdienst wunderbare Dinge. Ich gebe euch Musik, die euch richtig so, die ergreift euch. Euer Gefühle, ne? Euer Fleisch. Das gebe ich euch. Ich gebe euch Menschen, die vorne auf der Gemeindekanzel eine Show abziehen. Alles das gebe ich euch, nur um euch abzuhalten, ihn zu suchen. Ihr sollt nicht auf die Idee kommen, Jesus Christus zu suchen, sein Wort wirklich zu lesen. Genau das passiert ja heute. Diese Umstände haben wir. Früher waren es einfache Predigten, heute muss ein Monitor her. Es muss ein Bild gezeigt werden. Es muss irgendetwas flackern und muss irgendetwas fürs Auge da sein. Man muss sehen, die Gemeinde, sie soll nicht mehr ganz einfach auf das Wort hören. Nein, das Auge soll nun ganz besonders auch da mit drin sein. Kommt es vom Herrn? Habe die Apostel einen Overhead-Projektor mit sich herumgeführt, einen Beamer? Habe sie ihre Botschafter an einen Monitor hin auch gebeamt? Oder habe sie nicht einfach nur das Wort Gottes verkündigt? Was stellt der Widersacher doch alles an, damit ich selbst auch nicht den Trost bekomme? Das ist das Problem, was der Asa für sich hatte. Er wollte den Trost von dem Herrn. Und aus diesem Grund sagt er eben auch in Vers 8, das ist seine Not, wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Gnade? Ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Ich bin so froh, dass diese Verse hier stehen, denn sie drücken aus, was ich ganz oft auch in meinem Herzen empfinde. Dass ich empfinde, wo ist der Herr und seine Gnade? Wir versuchen, Menschen zu erreichen und zu gewinnen, mit ihnen zu sprechen, ihnen das Evangelium weiterzugeben. Aber anscheinend kommt nichts oder wenig zurück. Ist es nicht gut für uns, die wir in dieser Zeit leben, 2019, dass diese drei Verse hier stehen? Wird denn der Herr auf ewig verstoßen? Ist denn gar ganz aus mit seiner Gnade? Habe ich nicht manchmal auch von mich in meinem eigenen Leben diesen Eindruck? Der Herr hat sich von mir entfernt. Der Herr hat das Werk in seinem Haus aufgegeben. Der Herr hat dieses Haus verlassen. Das sind manchmal unsere Empfindungen. Und diese Not, es ist eine gute Not, wenn wir sie haben. Bitte lasst sie euch nicht in irgendeiner Weise wegnehmen davon, dass ihr einen anderen Trost sucht, den dann euch eben die Widersacher anbietet. Sondern leidet darunter, dass ihr noch nicht so heilig seid, wie ihr heilig sein solltet. Leidet darunter, dass das Haus des Herrn eines ist, wo nicht jeden Sonntag Menschen hinzugetan werden, die der Herr errettet oder errettet hat. Leidet darunter. Wir müssen darunter leiden. Wenn wir nicht darunter leiden, wenn wir diese Not nicht in unserem eigenen Herzen haben, dann ist das eigentlich nur ein Ausdruck dessen, dass wir mit dem, was uns eben alles in dieser Welt gegeben wird, zufrieden sind und wir können damit auch zurechtkommen. Wir haben kein Verlangen nach der Herrlichkeit des Herrn. Wir haben kein Verlangen danach, dass andere Menschen errettet werden. Wir haben kein Verlangen danach, dass der Herr Jesus Christus in seiner Gemeinde sich in seiner ganzen Majestät und Schönheit offenbart. Es reicht uns vollkommen aus, wenn wir durchkommen. Meine Anliegen, meine Familie, mehr brauche ich gar nicht. Herr, schau, was gerade jetzt bei mir auch so mir auf dem Herzen liegt. Wenn du mir das gibst, dann mehr muss ich nicht haben. Ich habe kein kein Verlangen danach, dass in der Gemeinde, wo du mich hingestellt hast, wirklich ja, in irgendeiner Weise sich etwas tut. Ich frage nicht danach, wo ich gebraucht werde, wo ich mich einsetzen kann, wie ich dir da dienen kann. Ich möchte nicht dafür beten. Ich habe die Zeit nicht dafür zu beten, dass du in deine Gemeinde einziehst, in deiner Herrlichkeit. Es reicht mir gerade aus, dass ich für meine Anliegen beten kann. Wenn ich jetzt hierher komme, habe ich nicht vorher gebetet, Herr, lass deine Herrlichkeit in deinem Haus wohnen. Vielleicht habe ich darum gebetet, dass ich rechtzeitig aufwache. Vielleicht habe ich darum gebetet, dass ich sonst irgendwie zurechtkomme. Was gibt es für einen Grund, dass die Herrlichkeit des Herrn in seinem Haus gewichen ist? Es gibt viele Gründe sicherlich, dass das Gericht Gottes mitten in Deutschland, in Europa auch eingezogen ist. Aber ein Grund besteht sicher darin, dass seine Gemeinde aufgehört hat, ihn zu suchen. Dass die sonntags zusammenkommen, mehr an sich denken als an die Herrlichkeit des Herrn. Das müssen wir uns so auch vom Herrn Jesus mal ein bisschen aufs Herz legen lassen. Das ist sicherlich nicht so, dass alle, die hier sind, in gleicher Weise das betrifft. Manche beten sicher auch dafür, Herr, lass uns heute deine Herrlichkeit schauen. Aber vielleicht für andere ist es gar kein Thema. Für andere geht es um ganz andere Dinge. Um persönliche Dinge nur. Was ist unser Anliegen? Sind wir jemand wie Asaf? Leiden wir unter dieser Not? Wird denn der Herr auf ewig verstoßen? Ist denn gar ganz aus mit seiner Gnade? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein? Seine Gnade für einen selbst, für andere. Es ist gut, dass wir leiden, dass wir dieses Leid erfahren. Es wäre fürchterlich, wenn wir in einem Zustand, wo wir nicht die Frucht bringen, die wir bringen sollten, nicht die Herrlichkeit des Herrn in unserer Mitte haben, wie wir sie haben sollten, zufrieden wären. Alles ist gut. Es ist gut, dass wir diese Not haben. Aber was macht der Asaf nun? Es ist ja nicht möglich für ihn, dass er nun fortwährend schlaflos auch ist, so wie er es hier uns sagt, dass er eben nachts gar nicht schlafen kann. Du hältst meine Augenlider offen. Er muss doch für sich nun auch wissen, wie kann er jetzt wieder schlafen, wie kann er zur Ruhe kommen. Was hilft ihm eigentlich? Was hilft dir eigentlich? Was hilft denn mir in einer Situation, wo ich in einer großen Dürre bin? Wo ich leide, wo ich auch unendlich auch Schmerzen habe in meiner eigenen Seele und nicht weiß, wie ich mit diesen Schmerzen zurechtkommen kann. Die Medizin ist hier so eindrücklich beschrieben, dass ihr im Grunde nur den Psalm lesen müsst und schon allein von den Verben, von den Tunwörtern, die der Asaf gebraucht, dann also sehen könnt, was seine Medizin war. Ich will euch nur so ein kleines bisschen hier in diesem zweiten Teil von der Predigt, wo es um die Medizin des Asaf geht, helfen. Er sagt zum Beispiel in Vers 3, ich suche den Herrn. Vers 4, denke ich. Vers 6, ich gedenke. Vers 7, ich gedenke. Ich sinne, es forscht mein Geist. Vers 12, ich will gedenken. Und nochmal Vers 12, ich gedenke. Vers 13, ich sinne nach. Vers 13 noch einmal, ich erwäge. Wie hilft er sich? Ich möchte es mal anders formulieren. Was bewirkt der Heilige Geist im Herzen von wiedergeborenen Menschen, um sie im Glaube zu bewahren? Darum geht es mir nämlich. Nicht darum, einfach nur zu sagen, das musst du tun, dann wird alles okay, sondern es geht mir um den biblischen Glaube. Große Glaubensworte der Bibel. Biblischer Glaube, von Gott gewirkter Glaube, den Gott auch aufrecht erhält. Und er tut es, indem er uns durch seinen Geist in die Wahrheit leitet. Das wird in der Bibel, im Neuen Testament, genau so auch vom Herrn Jesus gesagt. Der Geist wird euch in die Wahrheit leiten. Das ist ein Werk, welches Gott in mir vollbringt. Ich kann es nicht von mir aus. Das merkt ihr fortwährend. Mein Dilemma ist für mich, wenn ich mich betrachte, dass ich nicht so Gott suchen kann, nicht so in seinem Wort und nicht so beten kann, wie ich das eigentlich mir wünsche. Und es geht uns alle genau in gleicher Weise so. Und was an geistlichem Leben da ist, ist dadurch Gottes Gnade und Gottes Wirken. Der Heilige Geist leitet mich in die Wahrheit. Und jetzt möchte ich euch das wirklich auch ein bisschen schildern, was er dann tut. Und dann dürft ihr für euch selber sehen, ob das Werk in eurem Herzen schon geschieht. Wenn es noch nicht geschieht, dürft ihr den Herrn bitten: Herr, wirke du an mir, dass es in meinem Herzen geschieht. Das Erste ist hier, dass ich den Herrn suche. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Es ist mehr damit gemeint, als einfach nur so jetzt ein Bibelvers zu lesen und da steht der Name Jesus, ja, jetzt ist gut. Den Herrn zu suchen würde jetzt bedeuten, dass ich ihn begegne und ihn frage: Wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Ich möchte dich kennenlernen. Wenn ihr die Bibel geleitet durch den Heiligen Geist auch lest, taucht diese Frage auf jeden Fall auf. Dann ist es für mein eigenes Herzen Anliegen: Ich suche den Herrn. Und es geht um viel mehr als nur darum, dass ich jetzt einen gewissen Abschnitt lese, den ich mir vorgenommen habe zu lesen. Es geht nun darum, dass ich stehe bleibe und frage: Wer bist du? So haben die Jünger gefragt von Johannes, als sie den Herrn Jesus kennengelernt haben: Wer bist du? Wo wohnst du? Wir wollen dich kennenlernen. Und der Herr Jesus hat sie eingeladen, genau dies zu tun. Hast du diese Frage? Das ist Medizin für dein Herz. Den Herrn zu suchen, ist das Beste, was du tun kannst. Es wird dir helfen. Es ist eine wunderbare Medizin für dich, dass du mit der Bibel in der Hand dir diese Frage stellst: Was steht hier? Herr, es ist dein Wort, das weiß ich, aber was steht hier denn? Erkläre es mir doch. Ich suche dich. Ich möchte wirklich ganz neuen Eindruck von dir bekommen in meinem eigenen Herzen, in meinem Verständnis von dir. Ganz viele haben, was das Verständnis Gottes betrifft, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, ein überaus mangelndes Verständnis. Und sie begreifen gar nicht, dass ihr Unglück in ihrem eigenen Herzen damit zu tun habe. Gott zu erkennen heißt Leben, Gott nicht zu erkennen heißt eine mindere oder gar keine Lebensqualität zu haben. Ihr könnt nicht glücklich sein, ohne Gott zu kennen. Und ihr könnt nicht richtig glücklich sein, ohne Gott richtig zu kennen. Das ist wichtig für uns. Ich suche den Herrn. Ich denke. Glaubt ja nicht, dass ihr es nicht könnt. Es ist vollkommen egal, wie hoch oder wie niedrig euer EQ ist. Das hat gar nichts damit zu tun. Das hat gar nichts damit zu tun, was du für einen Abschluss hast oder wie gebildet oder wie wenig gebildet du bist. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber der Heilige Geist wird dich dahin bringen, dein Herz nun zu bewegen und dir Gedanken zu machen über das, was in dem Wort Gottes steht und Gott dort auch dir offenbart. Und dann kannst du jemand sein, der vielleicht keinen Doktortitel hat, aber viel weiser ist als der Professor, Doktor, weil der Heilige Geist dich geleitet hat im Wort Gottes durch Nachdenken auch Gott und deinen eigenen Weg dadurch auch besser zu verstehen und zu erkennen. Ich möchte alle ermutigen, die von sich aus sagen, das ist zu schwierig. Nein, nein, es ist nicht zu schwierig. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist nicht, dass die Bibel zu schwierig ist. Unser Problem ist, dass wir uns gar nicht die Mühe machen, nachzudenken. Dass wir sagen, ich möchte das Ergebnis, ich möchte meine Andacht lesen, ich möchte einfach schon die Erklärung haben, ich will gar nicht nachdenken. Wir kommen gar nicht auf die Idee, dass das gleichbedeutend ist mit, ich will gar nicht glücklich sein. Ich bin doch zufrieden, so wie es jetzt ist. Versteht ihr? Nachdenken. Es kommt hier so oft vor. Vers 6, ich gedenke. Vers 7, ich gedenke, ich sinne. Es forscht mein Geist. Vers 12, ich gedenke. Vers 13, ich sinne nach. Ich erwäge. Glaubt ihr wirklich, dass der Asaf das nur zum Spaß sagt? Glaubt ihr wirklich, dass der Heilige Geist dies durch den Asaf hat niederschreiben lassen, ohne dass er irgendwas sich dabei gedacht hat? Manchmal glauben wir genau dies und aus diesem Grund lesen wir die Bibel und denken nicht darüber nach. Wir lesen unsere Andacht, wir lesen unseren Abschnitt, das ist dann gut. Ich muss nicht darüber nachdenken. Ich habe die Zeit nicht. Es mag sein, dass du genauso urteilst. Es mag sein, dass du für dich genauso diese Entscheidung triffst. Es mag sein, dass du weiter so dein Leben lebst. Aber es wird kein glückliches Leben sein, weil die Not wirst du haben. Das Elend wirst du spüren in dieser Welt, in deinem eigenen Herzen. Aber wenn du die Medizin nicht einnimmst, bist du wieder super Kasper. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Und dann sagt der Herr, wenn du nicht das Heil ergreifst, kannst du nicht heil werden. Wir müssen das Heil ergreifen. Und es hat was mit unserem Verstand, mit unserem Denken zu tun, mit unserem Wille zu tun. Dabei hilft uns der Herr. Aber er möchte, dass wir uns das auch vornehmen, dass wir uns vielleicht mal vornehmen, nicht schon eine vorgefertigte Auslegung zu lesen zu einem Text und einfach das unsere stille Zeit sein zu lassen, sondern dass wir ihn aufsuche wie ein Kind, welches in den Garten kommt. Stellt euch mal das vor, ich möchte es euch einfach schildern. Ein neugieriges Kind. Seid ihr früher neugierig gewesen als Kinder? Ich hoffe es. Und ihr kommt jetzt in den Garten und ihr seid jemand, wo die Schöpfung liebt. Und nun tretet ihr an jede einzelne Blume und fragt, was ist das für eine Blume? Und wann wächst sie und wann blüht sie? Was hat sie für eine Farbe und wie riecht sie und wie schmeckt sie? Ne, alles so, man kann das ja alles machen. Wie schaut sie aus? Neugierig. Was für Freude hat der Herr Jesus an seine Kinder, wenn sie neugierig zu ihm kommen und seine Worte wirklich so auch behandeln, dass es seine Worte sind. Sie sind neugierig. Sie sind wirklich neugierig. Ich möchte das lernen. Da ist etwas, was ich entdecken muss. Ich zähle das jetzt, wie oft dieses gleiche Wort in diesem Kapitel vorkommt. Weil ich neugierig bin, weil ich etwas entdecken möchte, weil ich weiß, es ist meine Medizin. Diese Bibel, das Wort Gottes, das tut mir so gut, dass ich besser auch zurechtkomme. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass ich irgendwie ein Programm abspule, sondern es geht um was ganz Persönliches. Ich habe im Herz den Wunsch, Jesus kennenzulernen, mehr und mehr. Ich bin neugierig. Und jetzt denke ich nach. Jetzt gehe ich durch den Garten der Bibel hindurch und ich schaue mir die einzelne Blüte und Pflanze an. Ich denke, ich forsche. Macht ihr das? Diese Medizin, die der Asaf uns hier auch beschreibt, ist alternativlos. Es gibt keine Alternative dazu. Es gibt außerhalb von Jesus Christus, außerhalb von dem Wort Gottes, keine Medizin für dein Herz. Manch einer betäubt sich das ganze Leben lang mit der Welt und mit all dem, was die Welt ihm zu bieten hat und denkt vielleicht, weil er getauft ist oder weil er sonst irgendwie einer Gemeinde zugehört, am Ende wird alles gut. Und er war nie glücklich mit Jesus. Er hat nie die Schätze Jesu wirklich zu schätzen gewusst. Er hat nie sich Gedanken gemacht zu Füßen vom Herrn Jesus Christus, wie die Maria es getan hat. Er hat nie die Medizin eingenommen. Und manch einer, der wiedergeboren ist, lebt ein Leben, das Friedrich Nietzsche zu Recht gesagt hat, wenn das Christentum ernst zu nehmen wäre, müsste die Erlösten erlöster aussehen. Wie oft ist das genau bei uns der Fall? Wir sehen aus wie Menschen, die nicht erlöst sind, sondern wir sind Menschen, die erfüllt sind mit Nöte und Schwierigkeiten. Wir haben keinen Erlöser. Wir haben keinen König, der die Welt regiert. Wir sind dauernd umgeben mit Problemen und Fragen, die wir nicht beantworten können. Wir haben keine Hoffnung. Wir schimpfen mit anderen mit, wenn sie über die Welt schimpfen, als würde es für diese Welt unserer Meinung nach keine Antwort geben. Niemand, der das alles zusammenhalten kann. Wir stimmen in den Tenor dieser Welt ein. Aber wenn wir Jesus kennen, ist es dann nicht ganz anders, dass wir sagen können, wir haben eine Antwort. Wir haben einen Herrn, wir haben einen Felsen, wir haben einen König und wissen, dass er regiert. Wir haben eine Botschaft, die wir weitergeben können. Wir müssen nicht mitsingen im Chor der Hoffnungslosen. Wir müssen nicht mit einstimmen in die Kritik, die alle ausüben an unserer Regierung und an dieser Welt, die alle schimpfen nur. Ist das unser Auftrag, zu schimpfen? Unser Auftrag ist, ein Licht zu sein, Zeugnis zu sein von dem Herrn Jesus Christus. Nehmt ihr eure Medizin ein? Ich weiß, dass das für einen selbst anstrengend ist. Und manches Mal, wenn man es noch nicht gelernt hat, ist es am Anfang ganz besonders anstrengend. Du musst auch nicht von heute auf morgen den Mount Everest besteigen, aber beginn doch morgen einmal die Bibel aufzuschlagen und genau dies zu tun. Herr, ich möchte jetzt, dass du mich leitest in deine Wahrheit, dass ich nachdenke, dass ich sinne, dass ich forsche. Hilf mir dabei, es anders zu machen, besser zu machen, den Segen zu erhalten, der in diesem Wort sich befindet und ihn mitzunehmen in meinen Alltag. Wollt ihr das tun? Hier haben wir in dem 77. Psalm eine Anleitung, wie man als Kind Gottes in große Glaubensnöte, in Dürrezeiten überleben kann, Glauben bewahren kann. Und daran hat sich seitdem Asaf, der nun über 3000 Jahre nun schon zurückliegt, nichts geändert. Es hat sich gar nichts daran geändert. Sein Weg ist mein Weg. Und seine Art, wie er nun eben auch genießt und wie er auch eben diese Medizin einnimmt, ist mein Weg. Es geht darum, dass er direkt an Gott denkt, an sein Wort, dass er eben sagt, ich will gedenken an die Taten des Herrn. Vers 12 steht es da genauso beschrieben. Und so sagt der Vers 13, ich sinne nach über alle deine Werke. Würde hier stehen, ich sinne nach über alle meine Werke, wir alle miteinander würden zu 100% sagen, ja, das ist das, was wir ganz oft machen. Wir sinnen nach über alle unsere Werke. Aber hier steht, ich sinne nach über alle deine Werke. Bist du schon einmal nach Golgatha gekommen und hast den Herrn Jesus Christus aufgesucht und das Werk, was er dort vollbracht hat, darüber nachgedacht? Das ist wichtig. Auferstehung, Himmelfahrt, Menschwerdung, Inspiration der Bibel. Warum ist eigentlich die Bibel Gottes Wort? Die ganzen Menschen sagen doch, das ist ein Menschenwort. Lüge, Märchen, Legende. Die Bibel wird uns madig gemacht. Über Gottes Werke nachdenken. Wir denken mehr über unsere Werke nach. Aber der Heilige Geist wird uns dahin führen, über ihn und sein Werk nachzudenken. Das Werk des dreieinigen, lebendigen Gottes. Lasst euch leiden von ihm, vom Herrn, dass ihr über seine Werke euch Gedanken macht. Und dann kommt für euch es so, wie es auch für der Asaf gekommen ist. Das ist jetzt im Grunde genommen die Heilung, die Zuversicht, die bei ihm da ist. Und daran könnt ihr ermessen, wie weit ihr in eurem eigenen Leben mit Jesus Christus gekommen seid. Was ist eure Einstellung? Sagt ihr auch, Herr, dein Weg ist heilig, Vers 14? So sagt's der Asaf, oh Gott, dein Weg ist heilig. Geht es uns dann ganz oft so, jetzt in der Betrachtung unserer zurückliegenden Woche, dass wir laut oder leise geschumpfen haben? Schrecklich. Was für ein Weg, was für... Das kenne ich und ihr kennt es auch. Warum machen wir das? Ganz einfach, weil wir zu wenig in der Gegenwart Jesu Christi uns befinden und zu wenig dann auch die Medizin einnehmen und dann zu wenig die Heilung auch verspüren. Dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du? Oh Gott, so sagt er, Vers 14. Vorher hat er doch noch so verzweifelt in seinem Herzen es geäußert, wie lange noch wird denn der Herr auf ewig verstoßen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Gnade? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein? Aber jetzt hat er seine Medizin eingenommen. Er hat sich hingesetzt und an Gott gedacht. Und Gott ist ihm ganz neu in seinem Herzen groß geworden. Das Wort Gottes und der Geist Gottes haben ihre Arbeit vollbracht. Und nun sagt er, wer ist ein so großer Gott wie du, o Gott? Bekennen wir es ganz offen, das ist nicht unser Zeugnis. Vielleicht zwischendrin mal kommt es vor, ja, wenn wir ein Lied singen, wenn wir dann auch so ab und zu mal, wenn es uns gut geht. Aber es ist nicht fortwährend so unser Zeugnis, wie es fortwährend unser Zeugnis sein sollte. Manches Mal sagen wir eher, wie groß ist mein Unglück, wie groß sind die Probleme. Das ist eher so unser Denken und was wir dann auch zum Ausdruck bringen. Aber hier kommt jemand aus der Gemeinschaft mit dem Herrn und sagt, wie groß, Herr, bist du, wer ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder tut, aber im Augenblick geschieht doch gar nichts. Hat er das nicht vorher genau so gesagt? Gott, deine Gnade fehlt, deine Gnade fehlt. Und jetzt sagt er, du bist ein Gott, der Wunder tut. Der Herr hat ihm die Augen aufgetan. Das Problem ist nicht, dass der Herr in unserer Zeit nicht wirkt. Das Problem ist, dass wir oft nicht wahrnehmen, was er wirkt und wie er wirkt. Der Herr tut Wunder heute. In dieser vergangenen Woche hat er Wunder getan. In der vergangenen Woche wurde auf dieser Erde, wie viele errettet? Vielleicht nicht Menschen, wo wir jetzt kennen, aber wie viele sind auf dieser Erde errettet worden? Wahrscheinlich jeder einzelne Tag ganz arg viele. Oder zweifelt ihr daran? Er hat Wunder in eurem Leben getan, die ihr nicht wahrgenommen habt. Oh Gott, du bist der Gott, der Wunder tut. Das bewirkt das Leben mit Jesus. Das ist nicht etwas, was wir in uns haben, vom natürlichen Menschen her. Das ist nicht etwas, was wir von uns aus erzeugen können. Das ist etwas, was durch Gottes Wort und durch Gottes Geist in unserem Herzen gewirkt wird, durch die Gnade des himmlischen Vaters und des Herrn Jesus Christus. Aber das ist das Ergebnis der Gemeinschaft mit ihm. Oh Gott, du bist ein Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen. Und dann erklärt er, dass eben der Herr ein Herr ist, der erlöst. Du hast dein Volk erlöst. Jetzt spricht er von der Erlösung. Merkt ihr, was für Zuversicht er auf einmal wieder hat? Er hat gedacht, nachgedacht über die große Erlösung, die der Herr bewirkt hat, als er sein Volk aus Ägypten geführt hat und eben ins verheißene Land gebracht hat. Was für eine große Erlösung. Wir dürfen aufs Kreuz blicken. Wir dürfen auf das Werk des Herrn Jesus blicken, das er als Erlöser getan hat, wie es uns in der Evangelie geschildert wird und in der Briefe des Neuen Testamentes. Und dürfen sagen, wie groß ist deine Erlösung. Ich wünschte mir, ich könnte es noch viel mehr sagen. Habt ihr auch den Wunsch? Seid ihr es nicht leid und bin ich es nicht auch leid, so unzufrieden zu sein? Anstatt dass wir sagen, Herr, wie groß ist deine Erlösung? Und dann kommt hier, ich muss zum Schluss kommen, meine Zeit läuft mir davon, ein Weg vor. Da ist ein Weg. Also er spricht davon, dass hier ein Weg ist. Dein Weg, heißt es in Vers 20, führt durch das Meer. Und damit erklärt er, dass er sein Volk durch seine Erlösung auf einen Weg führt, der wunderbar ist und den sie gehen können. Und da ist nun wieder der Asaf persönlich, in seinem eigenen Leben steht er vor uns. Für mich gibt es ja auch einen Weg. Wenn es für das Volk Gottes einen Weg gibt durch die Erlösung, dann gibt es für mich auch einen Weg. Obwohl ich jetzt im Augenblick so arg leide, es gibt für mich einen Weg. Und es ist ein wunderbarer Weg. Es ist ein Erlösungsweg. Es ist ein Weg, den der Herr führt, mitten durchs Meer hindurch. Ich erkenne das oft gar nicht, was das exakt für ein Weg ist und wie er funktioniert. Aber der Herr führt mich dann Schritt um Schritt, so wie er damals das Volk auch geführt hat. Der Herr führt mich. Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Manchmal ist es dann ganz schwer, aber der Herr führt doch und leitet auch sein Volk, wie damals, als er es aus Ägypten herausgeführt hat. Du führst dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Das ist das Ende des Psalmes. Du führst, du leitest, du erlöst. Da ist ein Weg für mich. Du bist groß, du tust Wunder. So endet der Psalm. Wie endet deine stille Zeit? Wie endet deine Gemeinschaft mit Jesus Christus? Wie oft ist meine Gemeinschaft mit Jesus Christus eine, wo ich vielleicht die Bibel aufschlage, aber es ist nicht so, dass es mich wirklich dahin bringt, zu sagen, oh Gott, du bist ein Gott, der Wunder tut. Wie herrlich ist deine Erlösung. Du bereitest für mich einen Weg. Du erlösch mich. Das sollte eigentlich am Ende unserer stillen Zeit immer stehen. Oder ich möchte es mit anderen Worten sagen, das darf am Ende unserer Gemeinschaft mit Gott immer da sein. Dieses Vertrauen und diese Zuversicht, diese Hoffnung, diese Freude, dieses dann, ja, ich gehe wieder hinaus in diese schreckliche Welt und ich leide auch in dieser Welt, aber ich weiß jetzt, da ist ein Weg für mich ganz persönlich, der mich durch dieses Meer hindurchführt, der mich durchbringt und der mich sicher auch leitet und führt, der Herr. Da ist jemand, der mich an die Hand nimmt und der mich erlöst. Geht ihr so aus eurer stillen Zeit raus? Brauchen wir es nicht ganz dringend für uns? Ist es nicht etwas, was zu Recht der Herr von uns erwarten darf, dass wir zuversichtlich und getrost sind, die wir haben, was die Welt nicht hat? Die Welt hat keine Heilsgewissheit. Die Welt hat keine Zukunft und keine Hoffnung. Aber durch Jesus Christus ist uns alles geschenkt worden, alle, die zu ihm gehören, ist uns alles geschenkt worden, ewiges Leben, Frieden mit Gott, Hoffnung, Zuversicht, Freude. Wir dürfen es dahin bringen, wo es nicht ist. Darauf wartet die Welt. Das ist es, was diese Welt braucht. Das ist es, was wir ihr schuldig sind. den Nachbarn, den Arbeitskollegen. Sie brauchen Hoffnung, sie brauchen ein Heiland. Manchmal lehnen sie ihn ab, das ist nicht schön, das ist nicht einfach, aber das ist das, was sie brauchen. Sie brauchen nicht neue Trost von dieser Welt, das kennen sie. Darin kennen sie sich aus, aber diese Medizin kennen sie nicht. Und diese Hoffnung kennen sie nicht. Diese Freude kennen sie nicht. Und die müssen sie kennenlernen. Und dazu will Gott uns gebrauchen. Aber wir müssen zuallererst bei uns selber anfangen und eben persönlich dann in der nächsten Woche sagen, Herr Jesus, hilf mir, dass jede stille Zeit, die ich in dieser Woche mache, mich dahin bringt zu sagen, dein Weg, jetzt will ich es mal mit einfacheren Worten sagen, ist ein guter Weg. Heilig meint genau, vollkommen gut, richtig, perfekt. Dein Weg für mich ist ein guter Weg. Dein Weg ist ein Weg, der vollkommen ist. Und du bist ein Gott, der Wunder tut. Und du erlöst mich und du führst mich und leitest mich auf meinem Weg. Wollt ihr es mal wagen? Wollt ihr es mal versuchen für euch? Wollt ihr euch mal selber die Mühe machen, nachzudenken? Wollt ihr euch die Mühe machen, für euch das mal zu kontrollieren? Wie endet eure stille Zeit? Was nehmt ihr mit aus der Gemeinschaft mit Gott? Es kann nämlich auch so sein, dass in dem Augenblick, wo ihr euer Andachtsbuch, eure Bibel zuschlagt, alles weg ist. Das wäre schrecklich, das wäre ein Zeichen dafür, dass ihr gar nicht zu Jesus gehört. Also wenn es dann der ganze Tag wirklich weg ist, wenn ihr gar nicht im Glauben lebt, wenn ihr im Grunde genommen Jesus Christus nicht bei euch habt, wenn ihr gar nicht ihn wahrnehmt in eurem eigenen Leben. Wenn ihr nur das Äußerliche habt, den Schein der Gottseligkeit, aber seine Kraft verleugnet. Wir wollen dahin kommen, dass wir ihn mit seiner ganzen Macht und Stärke kennenlernen. Und wenn wir es noch nicht so richtig erkannt haben, dass wir sagen, Herr, offenbare dich mir, rede mit mir, heile mich, rette mich. Stehe du mir bei. Und der Herr wird es tun. Es ist alles da. Der Herr breitet alles vor deinem Angesicht aus. Du musst nur zugreifen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Ach Herr Jesus, wir haben oft das Problem, dass unsere Gemeinschaft mit dir eine überaus oberflächliche ist. Und die Augenblicke, die Momente, wo wirklich wir von ganzem Herzen, mit unserem Verstand, mit unserem Willen, mit unserem Gefühl, wo wir da ganz als Mensch ergriffen worden sind, Herr, sind nicht, ja, Dinge, die immer passieren, manchmal vergehe Woche, wo das gar nicht geschieht. Wir lesen und dann stehen wir auf und gehen in unser Leben hinein, in den Alltag. Herr, vergib uns und hilf uns doch bitte, dass wir viel mehr in dieser Zeit, wo wir ja auch sagen, wo ist deine Gnade? Warum werden keine Menschen errettet? Mitte unter uns in den Beziehungen, die wir zu anderen haben. Wo ist deine Herrlichkeit? Ach, dass wir das doch auch dann erkennen und sehen dürfen, wenn wir diese Frage haben, dass bei dir doch der ja, Kraft und Macht ist zu erretten. Bringe du uns ganz neu in deine Gegenwart. Bringe du uns bitte ganz neu, Herr, vor dein Angesicht und lass es uns aufleuchten, damit wir genesen. Hilf uns ganz neu, Herr. Oh, lass uns diese Not eine sein, die wir wirklich auch in unserem Herzen wahrnehmen, als eine gute Not, dass wir sagen, wir wollen uns nicht trösten lassen, es sei denn von dir und deinem Wort und deinem Geist und deiner Herrlichkeit. Ach Herr, hilf uns, dass wir erfüllt sein können ganz neu von dir und deinem Heil, von deiner Zuversicht und Hoffnung und es auch weitergeben können den Menschen gegenüber, die um uns herum sind. Nun befehle wir uns aber auch in deine Hände für den weiteren Tag und bitte dich um deine Gnade, Herr, für die Gemeinschaft, die wir auch in Tiefensaal haben dürfen. Hilf, dass wir ein gutes Miteinander haben können, uns gegenseitig stärken und ermutigen können und immer wieder dich vor Augen uns stellen können. Amen.